und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 120. Gott, ist das viel. Und wie immer, nicht alleine, sondern habe ich den lieben Robin dabei. Robin, die Frage, die auch wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen bewegt: Wie geht's dir?
Ja, wieder besser, muss ich sagen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was die wenigsten sein werden, ich war letzte Woche ist eine Folge ausgefallen, weil ich Corona-positiv war und dementsprechend an den Corona-Erkrankungen, an der grippemäßigen Effekten und ganzen Symptomen gelitten habe. Und am Anfang ging es tatsächlich noch. Da habe ich ja noch quasi unter Ibuprofen-Einfluss so eine halbe Folge noch aufnehmen können, damit wir ein bisschen was für die erste Woche haben, wo ja noch ein bisschen was schiefgegangen ist. Und dementsprechend machen wir heute eine ganz reguläre, vielleicht eine kleines Tacken längere Folge Radio Ravnica, denn es hat sich ein bisschen was angesammelt. Zum einen, beziehungsweise sag mal, was haben wir eigentlich heute alles?
Ja, unendlich viel. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir jetzt gerade in dieser Crimson Vow Release Phase nicht da waren, müssen wir das natürlich alles mal aufarbeiten. So Crimson Vow, wie sieht das aus? Hat das Set Einfluss? Was für Erfahrungen haben wir bisher damit gemacht? Und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir bisher noch keine Top-3-Liste von den coolsten Karten, was sehr schade ist, weil es gibt eine Menge coole Karten. Und ja, dementsprechend, dazu haben wir noch zu einem Wochenende, was dieses Wochenende ist, also beim Zeitpunkt der Ausstrahlung, und zwar Eternal Weekend und ein großes, großes Hiccup. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir nehmen ja mal so ein, zwei Tage vorher auf und das wird interessant. Und dann haben wir das beliebteste Thema, was wir jemals auf dem Channel hatten, Secret Player Updates.
Natürlich.
Wir haben neue News, auch gut. Wir haben seltsame, sehr, sehr seltsame Dinge und Dinge, über die sich Leute aufregen.
Ja, also wenn ihr glaubt, dass Secret Lair bisher weird waren, jetzt wird es richtig komisch und jetzt sehr, sehr merkwürdig.
Oh ja. Und ja, wenn wir noch Zeit haben, machen wir Ask Us Anything.
Genau.
Wissen wir noch nicht von der Zeit her, ob wir es schaffen oder nicht. Wir haben echt viel vor. Ja. Und ansonsten, wenn wir Zeit haben, werden wir Fragen aus dem Discord von euch vorlesen und diese beantworten.
Genau, und das bringt uns auch schon zum einen sehr guten Punkt. Und zwar, wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen auf eben erwähnten Discord-Kanal, der Gamery/Radio-Ravnica-Kanal. Alles verlinkt in der Videobeschreibung, genauso wie Instagram, Twitter. Und natürlich der Aufruf, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze hier abonnieren könntet, dem Like geben könnt. Dasselbe natürlich bei Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr euren Podcast denn normalerweise herbekommt. Und das sorgt auch dafür, dass ihr in Zukunft keine Folge Radio Ravnica verpasst, wenn sie denn dann kommt. Und ja, auch da, wie gesagt, positive Bewertungen, Daumen hoch, hilft uns alles noch weiter zu wachsen. Und das wäre sehr, sehr schön. Außerdem könnt ihr uns noch finanziell unterstützen, und zwar auf patreon.com/gamery. Dort findet ihr quasi dann den Weg direkt in unsere Endcard, in jedem YouTube-Video, als auch halt am Ende von jedem Podcast werdet ihr ab einer gewissen Stufe genannt. Und ihr bekommt den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Auf YouTube gibt's dann normalerweise immer nur die einzelnen Themenblöcke als Folge dafür online. Und ich lade aber noch mal eine volle Version für die Patreons quasi hoch als kleines Dankeschön für euren Support. Und ich würde sagen, damit schwingen wir uns ins erste Thema rein. Und zwar, du hast es eben schon erwähnt, wir haben das große Thema Crimson Vow fast schon, ja, verpasst, würde ich sagen. So gefühlt hat es schon komplett einmal die Runde gemacht im Magic the Gathering-Universum. Dementsprechend wollen wir uns direkt mal darüber unterhalten, was sind denn unsere ersten Eindrücke? Pre-Release war jetzt schon. Hast du es irgendwie teilnehmen können oder hast du es auf Arena oder irgendwas Vergleichbares spielen können?
Also ich habe tatsächlich ein bisschen auf Arena gespielt, weil The Pre-Release selber ich nicht mitspielen konnte. Durch einen ziemlichen Hiccup hatten wir bei uns im Laden keine Pre-Release-Kits, wodurch wir einfach kein Pre-Release spielen konnten. Und ich liebe ja das Two-Headed Giant Pre-Release, was wir im Laden am Sonntag veranstalten, wo ich dann auch jedes Mal da bin und Ersatzspieler mache und Judge und so weiter und so fort. Ja, auch das hat nicht stattgefunden. Dementsprechend sind meine Paper-Erfahrungen Crimson Vow nahe null. Bei dir, ich hoffe, du warst nicht auf dem Pre-Release.
Nee, ich war natürlich nicht auf dem Pre-Release. Es gibt tatsächlich noch eine Freundin von mir, hat mir noch ein Pre-Release-Kit gesichert, für den Fall, dass ich es mal später noch mal nachholen will. Also irgendwo fliegt noch in Berlin ein Pre-Release-Kit für mich herum. Mal schauen, was ich damit mache. Aber tatsächlich habe ich es nicht gespielt, weder auf Arena noch im Paper. Ich habe noch keine einzige Karte drin gehabt und trotzdem habe ich heute schon quasi erste Diskussion über das nächste Pre-Release gehört. Mhm. Also die Leute haben Bock auf etwas Schnelleres, mehr Events und mehr Karten auf jeden Fall. Aber von dem, was du so mitbekommen hast, beziehungsweise was du auf Arena spielen konntest, gefällt dir das Set? Meinst du, es ist ein gelungenes Set oder glaubst du, es fehlt dir ein bisschen was, damit es halt diese Hürde schafft?
Es fühlt sich an wie Midnight Hunt 2.0. Also es ist sehr ähnlich wie Midnight Hunt. Man merkt, Innistrad-Theme ist wieder da und sie haben es wirklich geschafft, einen Zweierblock zu erschaffen, der sinnvoll aufeinander aufbaut. Wobei dieses Mal, anders als früher, ist es so, dass der zweite Block meiner Meinung nach der etwas stärkere Block ist. Mhm. Was ich aber gehört habe und was ich auch sehr viel gelesen habe, ist, die Leute sind ein bisschen enttäuscht, dass in Crimson Vow so unendlich wenige Vampire drin sind. Also sie haben halt erwartet, dass das Set halt so Five Color, All Vampire, keine andere Kreatur drin ist. Und dann hängen sie Leute da und sagen, ja, da sind ja auch Werwölfe drin und Geister und Menschen. Und ich denke mir so, was habt ihr erwartet? Wie viele Vampire wollt ihr denn noch?
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Vor allen Dingen ist es so eine, gerade bei dem Vampir-Setting, es fühlt sich fast schon als ob so andere Tribes wie Humans oder eben, wie du gesagt hast, wie Werwölfe, deutlich essentiellere und bessere neue Karten bekommen hat für Decks, die es halt auch schon irgendwie gab, als tatsächlich Werwölfe. Werwölfe haben halt teilweise mit Olivia The Crimson Brightens Six-Drop bekommen, der nicht wirklich spielbar ist in einem Aggro-Bild. Zumindest nicht mehr als so ein oder zweimal. Das Deck an sich wirkt aber zu aggressiv, als dass es wirklich eine Midrange-Geschichte werden kann oder sowas. Also es ist eine, würde ich hier zustimmen, eine absolut komische Wahl. Tatsächlich ein Tribe, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, der momentan wieder ein bisschen ein Ansehen gewinnt, ist, sind Clerics tatsächlich. Was sehr witzig ist, aber darüber können wir uns später noch noch mal ein bisschen unterhalten. Denn wir haben erstmal noch ein paar Fehler quasi aufzuarbeiten. Was gibt's denn da? Es hat sich ein weiterer Fehler im Englischen quasi eingeleitet, wo man einfach mal was vergessen hat. Upsi, und auf einmal macht die Karte nicht mehr das, was sie machen soll.
Genau, wir hatten ja letztes Mal schon darüber berichtet, dass es eine Karte gibt, die einfach fehlgedruckt ist, auf der einfach etwas vergessen wurde. Und es gab eine zweite Karte, auf der vergessen wurde, und zwar Kemba the Plunderer. Diese Karte hat auf sich draufstehen, whenever a creature dies, you gain one life and create a blood token. Eigentlich sollte auf dieser, und steht auf dieser Karte auch drauf, whenever a creature an opponent dies, gain one life, create a blood token. Das ist ein ganz kleiner Unterschied.
Aber sehr essentiell.
Sehr, sehr essentiell. Wirklich essentiell. Das ist wirklich krass, weil ja, bei sich selber kann man halt so Infinite-Opfer-Aktionen durchführen ohne Probleme und könnte damit auch Infinite-Leben bekommen und unendlich Blood-Token. Beim Gegner ist das selten, dass der Gegner das tut.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also, es war ja auch beim letzten Mal, gab es ja auch so dieses Until End of Turn, hat, glaube ich, gefehlt, wo dann jemand theoretisch Infinite +1/+1 bekommen hätte, bis halt das Spiel endet, was halt ein Effekt ist, den es so gar nicht gibt. Ich meine, es gibt 1/1-Counter, bei denen wird das quasi assoziiert, dass die dann halt für immer darauf sind, außer sie werden runtergenommen. Aber das ist halt auch wieder so ein Fehler, wo man denkt, okay, das klingt so ein bisschen nach Flüchtigkeitsfehler. Das klingt einfach, hat man nicht richtig drüber geguckt. Und wie gesagt, Wizards of the Coast hat's bestätigt, dieser Text ist im Oracle-Text, also im reinen Regeltext, den man online nachgucken kann, ist eben dieses an opponent controls hinzugefügt worden. Nur auf der gedruckten Karte ist es nicht. Und das ist schade, gerade wenn man sich neue Karten anguckt und dann steht da nicht drauf, die Leute lernen die Karten erstmal kennen und da steht dann nicht drauf, was die Karte eigentlich macht, was das ist sehr schwierig.
Ich bin schon ganz glücklich, dass ich in Deutsch keine Rechtschreibfehler bisher gefunden habe.
Ah, ja.
Ich habe jetzt das neulich noch mal mir das Pioneer Monorote Burn Deck angeguckt, in Deutsch. Und selbst da sind Rechtschreibfehler drin auf den Karten. Auf bestehenden Karten sind Rechtschreibfehler, ich mir denke.
Ja.
Why? How? Und wenigstens sind bisher zumindest keine Fehler. Wenn ihr noch Fehler habt, unten in die Kommentare über den Discord oder ähnliches. Bitte, bitte schreiben.
Definitiv.
Ich sammle sowas. Ich finde sowas großartig.
Ja, ich glaube, der Fehler war bei Chandra, ne? Torch of Defiance, die irgendwie irgendwas wurde
umgeschrieben. Schadens minus Punkte.
Schadensminuspunkte, die, wer hätte das denn nicht gedacht? Ja, das ist ganz, ganz komisch, was da teilweise in der Übersetzung hängen bleibt. Vor allem, wenn man es eigentlich schon richtig gemacht hat. Es muss ja eigentlich nichts angepasst werden, wenn es, ja, wenn es da nichts gibt. Aber wir reden mal ein bisschen über die Auswirkungen. Natürlich das, ich sag mal, Hauptformat, was von Crimson Vow geformt wird in einer gewissen Weise, ist eben Standard. Und darauf haben sich ja auch einige gefreut. Das wurde sehr groß. Haben wir auch immer wieder gesagt, okay, das Epiphany-Problem, das Izzet-Control-Problem, was wir aktuell haben im Standard. Oder manche würden auch sagen, okay, das ist halt eben Standard, da gibt's halt eben nur drei Decks. Aber ich würde es mal als Problem bezeichnen, dass halt eben die Control-Decks mit Alduin's Epiphany als Finisher eben viel zu stark geworden sind, beziehungsweise halt eben zu stark geworden sind, damit andere kreative Decks halt noch mit rumkommen. Und die Auswirkungen, würde ich sagen, sind minimal. Zumindest aktuell, wenn man sich das Metagame im Standard anguckt. Wir haben eigentlich immer noch die Top-3-Vertreter, die wir auch schon, oder Top-4-Vertreter, könnte man sagen, die wir auch schon vorher hatten in Mono-White, Mono-Green, Izzet-Control und Izzet-Dragons. Das heißt, die Strategien, die vorher funktioniert haben in Mono-White mit einfach schnell Agro und den Rest dann mit Creature-Lands niederballern, das funktioniert nach wie vor, das ähnliche in Mono Green, nur halt mit größeren Kreaturen, die dann mit Ranger Class und Seeker's Chariot ein bisschen diverser aufgestellt sind, aber natürlich eben, ich glaube, das Format formendste Deck halt die Izzet Decks mit Epiphany, denn selbst die Dragons Variante meiner Meinung, also soweit ich weiß, spielt halt zumindest im Sideboard, im Main Deck auch drei Alduin's Epiphanies, haben dann eben nur das Smoldering Egg, Goldspan Dragon und Imerith Desert Doom Creature Package mit ein paar Drachen noch mit drin. Also eigentlich nicht so große Änderungen drin, vor allem, wenn man sich die Decks mal anguckt. Also Mono White hat natürlich, wir haben es vorher schon gesagt, und es ist ja der größte und wichtigste Reprint irgendwie aus dem Set für sehr viele Formate. Talia, Guardian of Thraben, sehe ich jetzt hier eine Liste mit drei im Two-Drop-Slot, hat, soweit ich weiß, den Clarion Spirit ersetzt. Aber sonst, das restliche Deck sieht sehr, sehr gleich noch aus. Aber Talia, dass das einen Eindruck macht, das war zu erwarten, oder?
Ja, absolut. Also nicht nur im Standard, auch Pioneer. Aber ich finde es ein bisschen krass. Bei mir ist es ja so, gerade Talia ist für mich ja so eine absolute Herzkarte. Es ist ja, gibt einen Grund, warum ich mir jetzt ein Pioneer-Deck bauen muss. Theoretisch ein Standard-Deck, aber pssst. Ja. Das muss ja niemand wissen. Ich finde es halt ganz interessant, dass diese Karte einen Preisverfall durchgemacht hat, relativ zügig, als sie gedruckt wurde, und jetzt schon wieder anfängt, ein bisschen zu steigen. Ja. Wo ich halt sage so, ja, was habt ihr erwartet? Die Karte wird wahrscheinlich in allen Formaten dann auf einmal gespielt. Warum nicht?
Ja, das ist eben das Ding. Mono White ist sehr beliebt, immer noch bei sehr vielen Leuten. Und Talia ist mit einer der besten Mono White oder generell White Karten, die man spielen kann. In Pioneer gibt's tatsächlich sehr interessante Entwicklungen. Zum einen, dass man sagt, okay, ähnlich wie ja auch meine Variante, quasi so ein Humans Mono White Death in Texas Package mit Talias Lieutenant, eben sehr viele +1/+1 Counter und eben diesen Disruption Effekten halt arbeitet. Aber ich habe auch weiß-grüne Karten oder weiß-grüne Decks gesehen, die dann eben mit Collective Company arbeiten, weil da natürlich auch eine Talia super reinpasst. Ors of Builds habe ich auch schon gesehen, die dann tatsächlich die Route gehen mit Silver Cool Silencer, halt eben noch mehr Disruption, noch mehr Hand Disruption und so weiter. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo Talia halt eben nicht nur diese Death in Texas mäßigen oder ähnlichen Decks halt bevorzugt, sondern halt auch eben, Human Tribal Decks. Wir haben ja auch noch da den +1/+1 Training-Typen aus der Legendary, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber er ist quasi auch noch ein sehr intensives Thema damit drin. Es gibt diesen 3-Drop, der aus Midnight Hunt, der Protection from Werwölfen gibt, was jetzt nicht relevant ist, aber trotzdem weitere +1/+1 Counter verteilt. Also Humans und Pioneer kann man auf viele oder vielfältige Art und Weisen tatsächlich bauen. Und wie gesagt, Talia ist da ein pochendes Herzstück von. Und überrascht mich natürlich null, aber es erfreut mich einfach. Es ist eine schöne Karte und es ist einfach schön zu sehen, dass man tatsächlich in Pioneer dann doch noch so viel mit damit machen kann auch. Aber sonst, wie gesagt, wenn man sich das Mono-Green-Agro-Standard-Deck anguckt aktuell, also es gibt, glaube ich, keine einzelne Karte, die aus dem neuen Set irgendwie mit drin ist. Also eigentlich, also das Deck, was ich hier sehe in der Meta-Liste, das hat, spielt keine einzige Crimson Vow-Karte. Ähnlich sieht es natürlich aus mit dem Is It Control und Is It Dragons Deck. Es ist ein bisschen schade, aber wir müssen auch noch dazu sagen, wir sind da noch ganz, ganz am Anfang, was diese Sachen angeht. Also es kann auch echt gut sein, dass da ein bisschen herumgebrewt wird. Und jetzt weiß man ja quasi, wer die größten Feinde sind im auf der Ladder sozusagen. Aber tatsächlich ein Deck, was neu ist oder was zumindest jetzt mit Crimson Vow ein bisschen an Popularität gewonnen hat, ist das Orzhov Clerics Deck, was Voice of the Blessed bekommen hat. Eine, man könnte fast sagen, einfach ein besserer Ajani's Pride Mate. Und Ajani's Pride Mate ist auch eine sehr beliebte Karte in Magic the Gathering. Für alle, die es nicht kennen, Voice of the Blessed ist eine 2-Mana 2-2 für zwei Weiße. Mit, also 2-2 Spirit Cleric. Whenever you gain life, put a 1-1 Counter on Voice of the Blessed. As long as Voice of the Blessed has 4 or more 1-1 Counter on it, it has Flying and Vigilance. As long as Voice of the Blessed has 10 or more Counters on it, it has Indestructible. Also je mehr Counter draufkommen, desto mehr Fähigkeiten bekommt die Karte. Und es ist tatsächlich sehr interessant, wie schnell man 10-mal Leben gehen kann mit diesem Clerics-Build. Also es gibt natürlich sowas wie Luminarg Veteran, was so ein bisschen den Soul-Sister-mäßigen Effekt hat, von wegen immer eine andere Kreatur kommt rein, man bekommt ein Leben. Aber natürlich auch Cleric of Life spawned, was immer, wenn ein anderer Cleric reinkommt, gibt's ein Leben dazu. Und dieses Deck hat tatsächlich, ich habe teilweise Gameplay gesehen, wie Voice of the Blessed innerhalb von Turn 2, Turn 3 tatsächlich eine 10-10 Indestructible Flying Vigilance geworden ist. Das ist schon extrem. Überrascht dich das bei so einer Karte? Oder ist das so eine Karte, die du liest und denkst, okay, die wird sehr beliebt sein?
Tatsächlich, das Weiteres. Ich habe mit der ganz, ganz wirklich stark gerechnet, weil sie ist eine sehr, sehr gute Karte. Und wenn man Life Gain irgendwie ans Leben bekommt, kommt jedes Format irgendwann darin hin, sowas wie Soul Sisters zu spielen.
Ja.
Und ich habe jetzt auch aktuell so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile Pioneer macht so, nimmt so diese ganzen alten Modern Decks, so Soul Sisters, Boggles und sonst was, und baut eine eigene Version davon.
Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, weil in diesen Formaten, also in Modern, ist es halt schon lange nicht mehr so, dass Soul Sisters playable wahrscheinlich schon, aber halt nicht den langen Atem hat, wie es mal früher hatte. Und das ist halt schon gut zu sehen, dass halt zumindest diese Strategien noch spielbar werden und halt immer noch weiter Support bekommen, und zwar in Formaten, die dann ein bisschen offener sind für andere Deckbuilds, wo man auch mal ein Live-Gain-Deck zusammenbauen kann eben und halt einfach mal an den Start gehen kann. Aber ich bin mal wirklich gespannt, gerade in Standard, ob dieses Orzhov of Clerics-Deck, ob es tatsächlich noch besser werden kann oder vielleicht sogar noch besser als Meta-Call oder sowas zu den anderen vier Decks dazukommen kann. Wie gesagt, sonst, also über Modern-Auswirkungen müssen wir eigentlich kaum reden. Ich weiß gar nicht, ob halt eine Karte aus dem Set überhaupt in Modern-Play gesehen hat. Und
ist halt aktuell noch sehr, sehr schwierig zu sagen, weil das Set halt noch nicht so lange draußen ist. Und ich glaube, die League-Decklisten sind noch leider noch gar nicht veröffentlicht. Bisher habe ich von nichts gehört. Also ich habe bisher noch nichts gesehen, gehört, wo Leute gesagt haben, oh, voll krass. Also bisher würde ich davon ausgehen, meh.
Ja, es gibt diese eine Karte, wo die auch überall mal besprochen wurde. Diese einen Mana mit Cleave, die irgendwie Counter-Target Spell und dann in den eckigen Klammern, wenn sie irgendwie nicht mit Mana bezahlt wurde oder sowas, was halt gegen die Crashing Footfall Decks teilweise genutzt werden könnte. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie die heißt. Das ist, glaube ich, eine blaue Uncommon oder sowas. Und dann ist sie halt quasi für Cleave, ist es einfach eine 3-Mana Cancel quasi. Also das ist die einzige Karte, wo mir gerade eingefallen ist, okay, das könnte Play sehen, weil halt gerade Izzet immer noch sehr stark ist in Modern, mit den ganzen, eben Izzet Murktide Region Deck. Wir haben natürlich immer noch Ragavan als eine sehr dominante Karte. Und da würde sich halt sowas gegen das einzige oder einer der wenigen anderen Decks, die sich eben aktuell noch behaupten, eben diese Crashing Footfall Cascade Decks, da wird sich halt so ein Counterspell anbieten, aber sonst habe ich, glaube ich, keine einzige Liste oder keine einzige Karte gesehen.
Was du meinst, ist Washaway.
Genau.
Und Washaway hat mehr Einsatz im Commander gefunden.
Okay.
Weil für ein blaues Mana steht da drauf Counter Target Commander. Weil steht halt genau drauf Counter Target Spell that wasn't cast from its owner's hand.
Ja.
Das heißt, alles, was durchs Exile kommt, aus dem Deck kommt oder sonst woher kommt, kann man damit eben machen. Auch Uro, richtig, Uro. Mhm. Ist, glaube ich, im Standard keine relevante Karte mehr, aber Uro.
Ja.
Und halt jeden Commander. Das ist ein blaues Mana, Counter-Target Commander. Das ist einfach so doof.
Ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch wieder so ein Fall von wegen, wüsste ich nicht, dass sie jetzt gerade groß angekündigt haben, dass sie ein Commander-Playtest-Group quasi ins Leben gerufen haben, wäre mir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Aber gerade wenn sie so eine Playgroup haben, wie kann dann Wash Away so übersehen worden sein, meiner Meinung nach? Also es ist halt irgendwie so frustrierend, weil man denkt so, okay, man sollte jetzt eben ein größeres Auge drauf haben und man hätte die Karte wahrscheinlich irgendwie umformulieren können, dass halt eben diese Commander-Klausel nicht drin ist. Oder man wollte halt explizit einen Ein-Mana-Counter-Target-Commander-Spell haben, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin.
Nee, absolut nicht.
Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal über zu den Top 3 Previews, denn wir haben natürlich die Preview-Season in gewisser Weise übersprungen. Wir haben am Anfang ein bisschen über die ersten Karten gesprochen, aber noch gar nicht so über unsere Top-Picks. Und da würde ich mal sagen, leg einfach mal los. Was ist denn deine erste Karte, die du unbedingt besprechen möchtest?
Ja, eigentlich möchte ich unbedingt Talia besprechen, aber die habe ich mal mit Absicht rausgelassen. nur als Audible Mention reingeschmissen, weil
auf jeden Fall.
Das ist zu offensichtlich, das funktioniert nicht. Ich habe mich umgeguckt und ich habe eine andere weiße Karte gefunden.
Ja.
Und da ich ja weiß, dass die Leute manchmal gerne uns zuhören, habe ich mir direkt mal gedacht, nehme ich mal eine Doppelkarte. Doppelkarte okay. haben immer schön längere Texte. Und zwar ist es das Wedding Announcement. Wedding Announcement ist ein weißes Mana, zwei farblose Enchantment, was sagt, to the beginning of your end step, put an invitation counter on Wedding Announcement. If you attacked with two or more creatures this turn, draw a card. Und otherwise, create a 1/1 human creature token. Then, if Wedding Announcement has three or more token, transform it. Auf der Transform-Seite gibt es einfach nur, also wenn ihr es einmal umgedreht habt, all euren Kreaturen +1/+1. Und dann sind es eben die Wedding Festivities. Hm. Und ich muss sagen, ich habe diese Karte nicht aus Power-Level gegründet. Ich meine, es ist eine coole Karte. Aber ist euch mal aufgefallen und auch dir aufgefallen, wie unendlich flavorful, gerade im Vergleich zu Crimson Vow, selbst zu Kaltheim, selbst zu Strixhaven, wie unendlich flavorful dieses Set ist?
Mhm, ja, das stimmt. Das ist wirklich ein positiver Punkt, den man sagen muss. Also Crimson Vow, dieses ganze Setting, haben sie wirklich sehr krass genailed. Also auch schon als ich mir damals dieses Announcement-Stream angeguckt habe, habe ich auch gedacht, so diese ganzen Karten, diese ganzen Artworks, die sind so schön. Und natürlich, mich als Spieler interessiert natürlich mehr so die mechanischen Seiten, aber eigentlich müssten wir eigentlich jedes Mal bei solchen Sets auch sagen, dass es halt so inhaltlich und was die Spielmechanik, was dieses Top-Down-Design halt angeht, von wegen, man hat ein Konzept und versucht es in eine Karte umzuwandeln, anstatt irgendwann eine Karte auf ein Konzept aufzumünzen. Mhm. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Ein Wedding Announcement. Ich könnte mich jetzt darüber aufregen, wie viel Text drauf ist und wie komisch es formuliert ist. Aber ja, rein von dem, was passiert, macht das schon Sinn. Und es ist einer der wenigen Karten, by the way, die weißen Card Draw enablen für Commander. Im Sinne von, wenn die halt liegt und du mit zwei oder mehr Kreaturen angegriffen haben, hast diese Runde, ziehst du eine Karte. Und sonst kriegst du ja Minimum ein 1/1-Token, richtig?
Zwei.
Otherwise create a 1/1 human creature token. Dann, wenn er drei also mehr inventiert. Ja, okay. Zwei.
Genau. Oder sogar drei. Drei Tokens kannst du bekommen.
Ja, insgesamt, genau. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich ein Anthem. Wobei ich fast schon sagen muss, eigentlich gefällt mir die Karte auf der Frontseite deutlich besser.
Echt? Also ich muss sagen, ich finde sie auf der Rückseite einfach besser, weil der Flavortext ist einfach großartig, wie sie erzählen, wie alle Vampire jahrzehntelang oder jahrhundertelang, Centuries ist Jahrhunderte, glaube ich, darauf gewartet haben, auf diese Wedding und sich jetzt voller Stolz dahin begeben und so.
Ja.
Großartig. Auf der Vorderseite ist es halt so, ja, es ist ein cooler Effekt.
Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Karte, eine sehr schön formulierte Karte. Und ich bin mal gespannt, wo wir sie noch alles sehen werden. Ich würde mal weitermachen mit meinem ersten Pick für die Top 3 Karten aus dem Set für mich. Und das ist eine kleine Karte mit dem Namen Dominating Vampire. Eine 3-Mana, ein generisches 2-rotes für ein 3-3 Creature Vampire mit dem Text: When Dominating Vampire enters the battlefield, gain control of target creature with mana value less than or equal to the number of vampires you control until end of turn. Untap that creature, it gains haste until end of turn. Und das ist so ein typischer, ich würde sagen, in einem Rakdos-Vampir-Deck so ein typischer Mirror-Breaker oder zumindest ein Breaker gegen, ja, andere Aggro-Decks in gewisser Weise. Also Minimum, weil wenn die quasi ins Battlefield kommt, hat man Minimum ein Vampir. Das heißt, man könnte im schlechtesten Fall ein Mana-Kreatur klauen und angreifen. Im besten Fall hat man natürlich Turn 1 einen Vampir gelegt, Turn 2 ein bis zwei Vampire gelegt, mhm. Turn 3 halt eben diesen gelegt und kann bis zu ein 4-Mana- Kreatur für sich für eine Runde beanspruchen. Wenn es dann noch ein Sacrifice-Outlet gäbe, wäre das ja noch besser, dann könnte man so dieses Raub des Erstgeborenen-mäßige nehmen, von wegen, du klaust eine Kreatur, kannst damit angreifen und Sacrifice ist am Ende des Zuges, was es früher in Rakdos-Decks sehr beliebt war. Aber ich glaube halt schon, dass dieser Effekt alleine, gerade wenn der Gegner Midrange-mäßig nicht so viele Kreaturen auf dem Board hat und man kann's klauen, eben tödlich sein kann. Also mit dieser Karte sehe ich so ein Rakdos-Vampir-Deck Turn 3 ohne Probleme den Gegner auf, weiß nicht, 8, 7, 6 Lebenspunkte vielleicht runterhauen, wenn man eben vorher schon aggressiv genug war. Und ja. Ich glaube, wenn Vampire ein Deck sein werden in Zukunft, wird, glaube ich, Dominating Vampire in dem 3-Drop-Slot in irgendeiner Art und Weise gespielt. Oder allermindestens fürs Mirror-Match oder für andere Creature-Based-Decks in Sideboard sein. Aber wie ist deine Meinung zu dem?
Ich glaube, bin da voll bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass er auch ein super Tempo-Gewinn sein kann, wenn du in der ersten Runde ein Mana 2-1 Vampire spielst, danach Stärke Vampire spielst, dann in der dritten Runde ihn nimmst, was anderes nimmst zum Zuhauen. Ja. Und das kann ich mir auch wirklich, wirklich gut vorstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses On-Curve-Spielen etwas ja ist, was dieses Vampir-Deck oder generell Vampir-Decks sehr gut machen können. Oder können Leuten. Und ich muss halt sagen, dieses On-Curve-Spielen ist irgendwie aus der Mode gekommen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, mit diesem Vampir-Deck kann man das noch mal ins Leben rufen, weil wenn man On-Curve spielen kann, ui, das dann tut das weh, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also es ist so oder so, im richtigen Moment gespielt, kann es wirklich eine Big-Impact-Karte sein. Und gerade so bei den Mana-Kosten, so wo ich sagen würde, dass man es tatsächlich in einem Vampir-Deck competitive spielen kann. Es ist halt nicht wie, keine Ahnung, Olivia, weiß nicht, Crimson Bride, so ein 6-Mana-Vampir, wo man sagt, okay, das ist für Commander. Sondern hier ist es halt wirklich so ein schöner Vampir, den man 4-mal im 3-Drop-Slot spielen kann, meiner Meinung nach, ohne Probleme. Aber was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist eine Ankam. Meine nächste Karte ist eine Ankam, die mich sehr glücklich gestimmt hat, weil, da muss ich kurz ausholen, es gibt die Karte Soul Guide Lantern. Mhm. Ist mittlerweile ein Staple geworden in Legacy, in Modern, teilweise auch im Commander. Ist ein Mana-Artefakt, was Karten aus dem Gegnerfriedhof entfernt. Diese Karte ist mittlerweile, ich glaube, 4 € schwer.
Ist krass, wie sehr die gewachsen
so,
ist.
So, okay, ihr habt halt 0 Budget-Optionen dafür. Und 4 € Karte, nein. Und Wizards hat das erhört. Wizards hat jetzt die Lantern of the Lost gedrückt. Eine Karte für ein farbloses Mana, beziehungsweise ein generisches Mana, um genau zu sein, ist ein Artefakt, was, wenn sie ins Spiel kommt, eine Karte aus dem Friedhof, also aus irgendeinem Friedhof, exilt. Und ihr könnt das Ding für ein Mana tappen, opfern und exilen. Nicht opfern, exilen. Mhm. Und ihr exilt alle Karten aus allen Friedhöfen und zieht eine Karte. Das ist meiner Meinung nach A, eine Budget-Option für die Soulguard Lantern. Mhm. Und B, gibt es genug Decks, denen ihr eigener Friedhof total egal ist und eigentlich die nur davon profitieren, dass sie auch den eigenen Friedhof wegnehmen. Das heißt, ihr habt dann nicht nur Ingravitate, sondern auch das Card Draw, wo ihr euch bei der Soulguide Lantern ja entscheiden müsst, welches von beiden ihr nehmt. Ja, also absolut. Ich glaube, sowas ist ganz cool, dass Wizards da wieder hingeht und so eine beliebte Karte in leicht abgewandelt macht.
Ja, und vor allen Dingen ist es sehr interessant, weil diese Tormon-Script-Varianten, würde ich sie jetzt mal nennen, so diese günstigen 1-0-Mana-Artefakte, die halt ein Graveyard exilen, dann je nachdem mehr Effekte mit drin haben. Ich glaube, hier dieser Protenages Stone oder sowas oder
Relic of Progenitus.
Genau, so heißt das, genau. Das ist ja auch so ein Vorreiter von diesem Stil von Karte. Und ich finde halt hier trifft es halt genau die Kerbe, die du gesagt hast. Das ist halt für Decks, die halt eben nicht Solgaten Lantern brauchen, weil Solgaten Lantern nur den gegnerischen Graveyard exiled. Hier ist es quasi einfach nur eine Budget-Option. Wenn man selbst faires Deck spielt ohne Graveyard-Interaktion, kann man das einfach nehmen. Man zieht noch eine Karte oben drauf. Das heißt, sie ersetzt sich selber. Sie exilen natürlich im ETB direkt schon eine Karte vom Graveyard. Also wenn man da einen Uro oder einen Kroxa oder sonst irgendwas auf der anderen Seite hat, dieses nervt, kann man das eben wegsnipen und hat dann im Nachhinein noch dieses den zweiten Graveyard-Hate sozusagen. Mhm. Und tatsächlich ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass wir das aktuell in Standard noch nicht hatten, bevor wir jetzt diesen Print in Crimson Vow hatten. Zumindest meiner Meinung nach nicht, weil Graveyard-Hate war sehr locker gesehen. Und das könnte natürlich auch ein gutes Mittel im Standard sein, vielleicht diese ganzen Izzet-Decks ein bisschen anzugreifen. Denn das ist so ein geheimer, in Anführungszeichen, geheimer Modus bei diesen ganzen Leer-Decks, die eben, oder war es Leer? Auf jeden Fall diese eine Karte, die halt quasi alle Karten aus dem Friedhof Flashback gibt, solange man eben die normalen Mana-Kosten für die Flashback-Kosten zahlt. Und das kann schon echt einen langen Atem so einem Deck geben, den er vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Und da ist halt so eine Karte im Format zu haben, immer super, einfach nur, um es fair zu halten, um zu sagen, diese ganzen Graveyard-Strategien, die braucht man aktuell nicht, gegen die braucht man eben Mittel, um eben das effizient bekämpfen zu können, und Lantern of the Lost. Ich bin fast schon verleitet, mir einfach so ein Playset zu kaufen, einfach nur, um es zu haben, bevor das halt auch wieder 4-5 Euro wird. Denn sowas ist einfach beliebt. Und ja. Würdest du es denn in deinen Decks ersetzen durch Soulguide Lantern, oder?
Also ich habe ein Deck, und zwar Death in Texas, wo ich drin ersetzen werde, weil mein eigener Friedhof ist mir egal und ich kann eine Karte mehr ziehen. Was will ich mehr? Mhm. Aber die meisten anderen Decks, die ich habe, sind leider Gottes auf ihren Friedhof angewiesen.
Ja, okay. Ja, gerade in Legacy ist es natürlich so ein Ding, da will man seinen eigenen Friedhof auch als Ressource quasi nutzen. Aber trotzdem, also ein sehr, sehr schöner Pick, bin ich absolut bei dir. Wird einer dieser Karten, wo man sich dann in 2 Jahren umguckt, die ist 6 Euro? Wie kann das denn sein? Eine andere Karte, die ich jetzt nicht so hoch ansetzen würde, aber trotzdem vielleicht ein wichtiger, wie soll man sagen, Klebstoff für gewisse Decks sein sollte, ist Felsdinger. Eine ebenfalls Uncommon, 3-Mana, 3-2 Uncommon, Creature, Zombie, Scorpion mit 2 generischen und einem schwarzen. Und das hat folgende Effekte, und zwar zum einen Death Touch, also Todesberührung, wenn Combat-Schaden diese Kreatur an eine andere Kreatur macht, stirbt die andere Kreatur mit. Exploit, was eine wiederkehrende Mechanik ist in diesem Set, die quasi sagt, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Kreatur sacrificen. Sternchen, man kann sie selbst auch sacrificen, wenn man will. Und dann noch den Text, when Felsdinger exploits a creature, target player draws 2 cards and loses 2 life. Also quasi ein Sinon Blood auf einer Kreatur für 1 Mana mehr. Und die Kreatur an sich ist eine 3-2 mit Death Touch. Vorausgesetzt, man kann natürlich eine andere Kreatur sacrificen. Und ich hab's schon mal gesagt, ich glaube immer noch so ein bisschen an Zombie-Deck. Ich momentan, so die erste Woche, Crimson Vow sagt mir eher was Gegenteiliges. Mhm. Aber so ein bisschen glaube ich noch, dass es ein Sacrifice-mäßiges Deck vielleicht noch geben könnte. Und wenn, dann ist halt dieses Sacrifice a Creature, Draw 2 Cards, Lose 2 Life, ist halt essentiell. Es ist so wichtig, in einem aggressiven oder halt auch in einem midrangigen Deck Karten zu ziehen. Und dieser 3-Drop macht halt einfach so viel in so einem Deck. Es gibt dir halt eine Möglichkeit, eine Kreatur zu sacrificen, dann eben noch Card Draw zu haben. Und wenn du es halt gar nicht, wenn du gerade gar nicht sacrificen kannst und auch die Kreatur als Blocker brauchst, ist es immer eine 3-Mana 3-2 mit Death Touch. Das heißt, auch Minimum spielbar. Und kann halt eben eine größere Kreatur eben mit in den Tod reißen. Ich finde, keine überwältigende Karte, aber eine dieser typischen Karten, wo man denkt, okay, das wird mich nicht überraschen, wenn sie in einem passenden Deck 4-mal gespielt wird, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es eine kleine Karte ist, die einen Effekt hat, den man schnell übersieht, die aber sehr, sehr mächtig ist und eben auch sehr, sehr viel Potenzial hat. Ich bin gespannt, ob es noch irgendwie rauskommt, Potenzial oder nicht. Mal gucken.
Ja. Aber was ist denn deine letzte Karte für heute?
Ich habe so viele Karten. Einfach viel zu viele Karten. Ich möchte anpreisen, wie toll Chandra Dress to Kill ist.
Oh ja.
Ich möchte blau-weiße Legendary Spirits an. Ich möchte alles anpreisen. Kann ich aber nicht. Ich habe ja nur noch einen Pick. Und den habe ich dem Vampir geopfert, in Anführungsstrichen geopfert. den ich in dem Set tatsächlich am coolsten finde.
Hm.
Und zwar Edgar Charmed Groom. Der 4-Mana-4-4 legendäre Vampir-Nobel, der sagt, alle anderen Vampire kriegen +1/+1. Und wenn der stirbt, kommt der transformiert wieder aufs Spielfeld.
Mhm.
Zu Beginn des Saisonsegments kriegt man einen 1-1 schwarz-weißen Vampir, also wenn der sich umgedreht hat, mit Lifelink. Und wir legen eine Blutlinienmarke auf dieses Artefakt. Und dieses Artefakt heißt Edgar Markens Sarg in Deutsch. Also mhm. Coffin in Englisch. Und wenn da 3 oder mehr Blutlinien-Counter drauf sind, transformiert sich das Ding wieder zurück in Edgar, nicht Edgar Markov, sondern Edgar Charmed Groom.
Ja.
Mega. Erstens, ihr habt einen Commander, der nicht stirbt. Zweitens, ihr habt schwarz-weiß Vampires. Mega cool, ihr braucht schon rot.
Mhm.
Drittens, er gibt so viel cool, das Artwork, der Flavor, die ganze Karte. Ich liebe diese Karte und ich hoffe, dass irgendjemand das da draußen irgendwie ans Laufen kriegt, da ein cooles Deck draus zu machen. Weil ich finde die Karte auch echt nicht verkehrt. Klar, du musst 3 Runden warten, bis der wiederkommt, aber das ist ein 4-Mana-4-4er, der nicht zerstört werden kann, weil er immer und immer und immer wiederkommt. Und wenn er dann wiederkommt und ihr habt mit den kleinen 1-1ern nicht angegriffen, habt ihr dann auf einmal 2-2 Lifelinker rumliegen?
Ja.
Boah, das ist so stark.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich meine, diese Karte hat negative Seiten und es wurde auch hart diskutiert, diese Karte, neben noch einer anderen Karte, die wir vielleicht gleich mal name-droppen. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also zum einen flavormäßig ist es natürlich on top. Es ist so ein typisches Dracula-Ding, was uns auch zu dem Showcase-Frame nachher noch bringt, weil das hat natürlich auch eine Dracula themed Karte bekommen. Und das ist super cool, dass quasi, wenn Dracula oder in diesem Fall Edgar eben getötet wurde, dass es sich im Sarg zurückzieht, dort noch einen weiteren Effekt hat und nach einer gewissen Zeit wiederkommt. Das ist einfach, das kennt man aus Castlevania, das kennt man aus den Dracula-Filmen und so weiter. Das ist halt einfach ein cooler Effekt, dem halt eben spielerisch noch ein bisschen Schutz gibt. Und ich meine, die Rückseite ist auch nicht zu vernachlässigen. Ich meine, das ist quasi ein, wie heißt nochmal dieses 2-Mana-Enchantment, was dir immer einen Fairy gibt?
Bitterblossom.
Ist quasi ein Bitterblossom, was dir immer weiter Kreaturen gibt für die Zeit, wo man es eben hat. Und eben eine Kreatur stirbt, du kriegst ein Bitterblossom und danach kriegst du die Kreatur wieder. Ist eine feine Karte, meiner Meinung nach. Es ist eine gute Karte.
Absolut.
Der Grund, warum das Internet natürlich sich ein bisschen darüber aufgeregt hat, ist, es ist eine Edgar-Karte, die nicht dreifarbig ist. Es ist eine Edgar-Markov-Karte, die weit unter dem bleibt, was Edgar Markov damals im Commander Precon hinterlässt, mit seiner Eminenzfähigkeit, was immer noch der Go-To beste, in Anführungszeichen, dreifarbiger Vampir-Commander ist. Und,
wenn man sich ihn leisten kann.
Und ich will auch nicht lügen, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, Edgar, wenn der auftaucht, das wird Minimum dreifarbig. Aber keine Ahnung, es gibt halt viele Gründe, die in so einem Set reinspielen. Zum einen halt der Zusammenspiel der Farben. Das ist jetzt prinzipiell kein dreifarbiges Set, deswegen wäre es jetzt komisch gewesen, so eine dritte Farbe mit drin zu haben. Und ja, also ich kann es irgendwie verstehen, dass die Leute ein bisschen enttäuscht sind. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist eine coole Karte, es ist ein cooles Design, es ist eine kreative Herangehensweise, die halt eben nicht super broken ist. Und dementsprechend finde ich das absolut, absolut in Ordnung. Aber ja, würdest du dir denn um Edgar Charmed Groom ein Commander-Deck bauen?
Leider nicht, weil ich kein Commander-Deck baue.
Okay.
Und wenn, dann würde ich den Edgar Markov nehmen. Aber ich finde ihn wirklich, wirklich cool. Und man muss dabei ja auch sagen, dieses Theme, das du angesprochen hast, ist ja auch ein Theme, das mir erst sehr, sehr, sehr spät in den Spoilern bewusst geworden ist. Und zwar gibt es eine ganze Menge zweifarbige legendäre Kreaturen.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass die Farbkombinationen eine legendäre Kreaturen für jeden bekommen. Ich meine, Olivia mal ausgenommen, haben wir rot-weiß, schwarz-weiß, wir haben blau-rot, blau-grün, grün-weiß, rot-grün, blau-schwarz, grün-schwarz, rot-schwarz eben, blau-weiß. Es ist, also wir haben alles dabei. Und das finde ich halt ganz cool, dass da halt wirklich super viele legendäre Themes drin sind, die dann mit ihren Karten mit dabei gekommen sind. Mhm. Weil wenn ich so ein bisschen sehe, so als schwarz-weißes Vampir-Deck, dann kommen mir natürlich die Ixalan Conquistador-Vampire wieder in den Sinn. Und auch da gab es auch schwarz-weiß. Es ist, Es ist cool. Ich finde es cool, dass sie hier gesagt haben, okay, wir machen es nur zweifarbig. Das finde ich persönlich sogar vorteilhaft, weil wir haben schon dreifarbige Commander in Schwarz-Weiß für Vampire. Ja. Gut, wir haben auch zweifarbige dafür, aber egal. Ich finde die Karte cool, wie so wie sie ist. Und ich finde auch die Zweifarbigkeit absolut nicht schlimm. Ich mag sowieso zweifarbige Commander-Decks lieber.
Ja, es ist wirklich, also ein bisschen vielleicht, also eine Möglichkeit, die Magic-Spielern, glaube ich, nicht immer offen ist, gerade was Commander-Decks an ist, ist natürlich, dass Limitation auch ein bisschen Kreativität befördern. Also bei einem schwarz-weißen Commander-Deck ist es mehr eine Frage, was du reinpackst, als bei einem dreifarbigen, wo quasi das sind die Haupt-Vampirfarben und da packst du quasi alle Vampire rein, die dir einfallen und zack, fertig ist dein Commander-Deck. So ein weiß-schwarzes Vampir-Deck, das bedarf halt eine etwas andere Herangehensweise. Ja. Aber einmal kurz nur zur Erwähnung der Vollständigkeit halber, die andere Karte, über die im Internet sehr viel diskutiert wurde, ist Odric. Denn er kommt auch wieder in diesem Crimson Vow Set, und zwar Odric the Bloodcursed. 3 Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, also in Boros-Farben, Legendary Creature, Vampire Soldier mit 3/3. Und er hat den Effekt, when Odric the Bloodcursed enters the battlefield, create X Blood Tokens, where X is the number of abilities, from among Flying, First Strike, Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifelink, Menace, Reach, Trample and Vigilance found among creatures you control. Und das ist so eine typische Odric-Fähigkeit, diese Keyword-Soup, also im Sinne von sehr viele verschiedene Keywords, die irgendwie auf deinen Karten stehen. Je mehr macht eine Odric-Karte im Zweifelsfall. Und jetzt haben wir unseren Odric bekommen in der Vampirform. Es wurde schon vorher groß angekündigt, es wird eine Human-Character geben, der jetzt zum Vampir gefallen ist. Und jetzt, wenn man sich die Karte anguckt, im absolut schlimmsten Zustand ist es eine 3-Mana 3-3, die absolut gar nichts macht, weil nicht mal sie selbst kommt mit irgendwelchen Fähigkeiten. Und sie braucht andere Kreaturen, damit sie überhaupt irgendwas macht. Und dann sind es in Anführungszeichen nur Blood Tokens und darüber hinaus nichts. Ich weiß nicht, wie findest du den blutverfluchten Odric?
Bad. Wir hätten ihm irgendeine Art von Keyword geben können. Irgendeine. Mhm. Es hätte ja noch nicht mal eine Lande sein. Sie hätten die Machtsamkeit geben können.
Ja, oder First Strike, oder also irgendwas.
Ja, First Strike klingt ja schon wieder ziemlich stark. Aber oder Reach oder so, keine Ahnung, er kriegt ja auf einmal Flügel. Irgendeine irrelevante Fähigkeit halt. Weil so macht er halt einfach nichts. Ansonsten würde er zumindest noch immer mit mindestens einem Token kommen. Dann wäre er immer noch 3/3, kriegst einen Token, cool. Aber so ist es halt. Echt keine gute Karte.
Absolut. Vor allen Dingen halt so dieses, er passt auch nirgendwo rein, selbst in Commander. Ja. Weil, ich sag mal, selbst Hardcore-Odric-Fans, die schon ihr Odric-Commander-Deck haben, die können ihn nicht spielen, weil er halt eben noch in Rot gesplashed ist. Ja. Das heißt, er ist nicht mehr Mono-White. Wenn man in Boros reingeht, weiß ich nicht, ob es da nicht sogar vielleicht bessere Commander gibt, wo dann irgendwie beide Odrics oder alle 3 Odrics rein können. Es ist ein bisschen
kann einfach Rot weglassen und einfach coole Odric spielen.
Das wäre natürlich die beste Möglichkeit. Aber ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt keine große Verbindung mit Odric, aber ich habe ein bisschen was mehr erwartet, als der macht einfach nur Blood Tokens, weil, keine Ahnung. Auch er ist die einzige Karte in dem Set, die so eine Keyword-Soup-Ability quasi haben. Also man kann nicht mal im Standard irgendwie was mitmachen, wirklich. Und das ist einfach ein bisschen vertan. Aber nun gut, reden wir weiter über gute Karten. Und zwar meine letzte Karte, die ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich eben schon drüber gesprochen, dass wir Celestia Humans Karten bekommen haben. Und ein Pick, natürlich neben Talia, ist da der Hamlet Vanguard. Eine 3-Mana 1/1. Ein 2 generisches und ein grünes für eine Creature Human Warrior mit Abwehr 2 oder Ward. Das heißt, eine Spell oder Ability, die diese Karte quasi targetet, müssen 2 mehr zahlen, sonst wird sie gecountert. Und darüber hinaus noch den Text, Hamlet Vanguard enters the battlefield with 2/1/1 counters on it for each other non-token human you control. Und das ist natürlich auch wieder, wir waren eben schon bei On-Curve-Spielen, das in einem Human-Stack, wo man Turn 1 einen Human, einen Thraben Inspector oder sowas im Pioneer gespielt hat, Turn 2 Talia, Turn 3 Hamlet, und er ist einfach eine 3-Mana. 4/4 eben mit Ward. Das kann halt schon echt einen Unterschied machen. Plus, er synergiert halt natürlich mit der +1/+1-Fähigkeit sehr gut mit Talias Lieutenant und andere Human-Interaktionen. Und ich sehe das halt schon sehr stark in eben so einem Human-Tribal +1/+1-Theme, vielleicht im Standard, wo es mehr dieser Art gibt. Und es ist einfach eine sehr, sehr solide Kreatur, oder?
Absolut, also ich finde sie auch sehr, sehr stark. Ich muss sagen, ich finde sie sogar ziemlich gut, wenn du Richtung Pioneer gehst. Gerade wenn du halt auch Grün-Weiß zum Beispiel mit beisetzt oder so. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr starke Karte sein, wenn sie dann einmal anfängt zu laufen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Karte, da bin ich am Anfang schon drüber gestolpert. Und es ist so ein bisschen wieder natürlich eine grüne Karte, die sehr stark ist. Aber ja, ich bin mal gespannt, wo sie überall Play sieht. Ich habe schon gesehen, im Standard gibt's auch eine Celestia +1/+1 Geschichte, die da momentan ausgetestet wird. Aber wie gesagt, wir sind halt buchstäblich in der ersten Woche von dem neuen Set. Also da kann sich noch einiges tun. Die ersten Leute fangen auch an schon mit unter anderem Dorothea, Vengeful Victim, irgendwelche Spirit-Decks bzw. Enchantment-Decks zu bauen. Mhm. Und das Ganze kann sich noch in ein paar Richtungen weiterentwickeln, auf jeden Fall. Aber ja, soweit unsere Previews. Hast du jetzt noch quasi Previews, über die du quasi noch, die du zumindest kurz name-droppen willst oder irgendwas Vergleichbares?
Ich muss dabei sagen, wie gesagt, Chandra Dress to Kill
ja.
ist auf jeden Fall sowas, die du gerade genannt hast, das Vengeful, der Spirit, der Blau-Weiße, der ist auch Wahnsinn. Es sind so viele coole Karten drin. Ich weiß nicht, hast du was zum Name-Droppen? Bei mir ist halt zu viel, glaube ich, einfach.
Ja, ich würde vielleicht noch Hullbreaker Horror erwähnen. Eine 7-Mana, 7-8 Kraken-Horror mit Flash, die nicht gecountert werden kann. Und immer, wenn man einen Spell castet, kann man ein Spell bouncen oder eine Non-Land-Permanent dem Gegner zurückbouncen. Und da habe ich online gehört, dass sehr viele, auch sehr erfahrene und gute Spieler, gesagt haben, das Ding könnte neben Epiphany oder in Ergänzung zu Epiphany eben ein Control-Finisher werden. Also sollte Epiphany gebannt werden, kann man auf Hullbreaker-Horror quasi zurückgehen, weil dann ist quasi so, wenn der einmal liegt, Flash am Ende des Zuges des Gegners, danach sich immer Mana offen halten für ein Consider, für ein Opt oder irgendwas Vergleichbares und einfach jeden Spell vom Stack zurück auf die Hand geben lassen. Das ist quasi besser als ein Counterspell.
Auf jeden Fall.
Aber ja, ich würde sagen, damit erstmal genug für Crimson Vow. Wir halten auf jeden Fall die Augen natürlich weiterhin offen nach neuen verrückten Brews oder neuen ja, Kassenschlagern auf dem sekundären Markt. Schauen wir mal, was da alles noch kommt. Wir gehen aber mal weiter zu einem Leidenschaftsthema von dir, und zwar Eternal-Formate bzw. das Eternal Weekend. Denn man könnte fast sagen, das ist so der große Zeitraum dieses und nächstes Wochenende, wo Vintage und Legacy mal wieder im Mittelpunkt von Magic stehen sollen. Und zwar auf dem MTGO, also Magic the Gathering Online, wird wieder ein Event angeboten, wo man sich, ich glaube, für 25€ eine Zutritt kaufen kann für bis zu 3 Legacy-Events. Und mit dem Erwerb dieses Tokens kann man für die Zeit sogar zwischen den Turnieren komplette Legacy-Decks quasi sich bauen, also sich jedes Deck zusammenbauen und hat komplett Zugriff, All Access auf alle im Magic Online verfügbaren Karten und eben damit rumbrewen, spielen, Legacy spielen, auch im Freeplay oder halt in anderen Events. Und ja, das ist so das, worum es da gehen sollte. Ist es was, was du positiv siehst, wo du sagst, okay, endlich ist es mal die große Zeit von Legacy?
Ja und nein. Also auf der einen Seite natürlich, ich finde es großartig, dass das Format wieder Liebe bekommt. Ich finde negativ, was damit noch so passiert drumherum, weil da ja doch noch einiges bei rumkommt. Wir haben, glaube ich, noch nicht ganz so berichtet, weil es da noch alles für ein Tumult drum kommt.
Ja.
Da kommen wir dann gleich zu. Ich finde es schade, dass es Magic Online ist. Natürlich, im Paper kannst du es niemals machen. Du kannst nicht sagen, hier hast du 25€, da hast alle Legacy-Karten. Funktioniert halt nicht. Für Magic Online funktioniert's, das ist ganz cool. Und für die Leute, die auf Magic Online spielen, das ist auch wirklich, wirklich angenehm. Ich persönlich spiele es halt nicht auf Magic Online. Aber das ist immer wieder die Zeit im Jahr, wo ich mir teilweise denke, so, du könntest jetzt. Oder ich warte darauf, dass sie das Eternal Weekend irgendwann wieder in Paper bringen. Und dann kann ich endlich wieder Paper Legacy spielen.
Genau. Und es ist ja auch eigentlich ein Paper-Event, muss man dazu sagen. Das findet jetzt nur dieses und ich glaube auch letztes Jahr online statt, letztes natürlich wegen Corona. Einfach nur, weil man dort eben keine Paper-Events groß stattfinden lassen kann. Aber ja, du sagst auch gerade so, du findest es gut auf der einen Seite, aber schlecht auf der anderen Seite. Gibt es momentan vielleicht problematische Ein-Mana-Affen, die vielleicht das Format dominieren?
Auch. Sagen wir, es gibt problematische 5 bis 6 Karten aus einem nicht definierten Modern-Set. es ist tatsächlich aktuell so, dass ganz viele Legacy-Spieler sehr unzufrieden mit dem Format sind. und auch sehr erfahrene, auch Content Creator und sonst was sagen, ey, dieses Modern Format sieht total cool aus. Und ich mir denke so, ah, warum? Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die von dem Format aktuell nicht so begeistert sind. Es gibt sehr viele Decks. Also es ist nicht so, dass die Decks nicht vielfältig sind. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie 80% UR-Delver haben, sondern wir haben eine hohe Anzahl UR-Delver, wir haben haufenweise andere Decks. Lands kommt wieder, Texas ist immer noch da und so weiter und so fort. Es sind wirklich viele, viele Decks. Das Problem ist, 80% der Decks spielen halt die gleichen Karten. Es sind immer wieder außerhalb des Cores, also man hat das, ein Core, einen Kern eines Decks, den das Deck ausmacht. Und dann hat man halt so den Rest mit Modern Horizons 2 Karten vollgestopft. Und zwar mit diesen wenigen 5 bis 10 Karten, die gut sind. Wenn Modern Horizons 2 generell einfach gute Karten gehabt hätte, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen, weil dann würde man einfach eine Menge verschiedene Karten reinnehmen. Dadurch, dass Modern Horizons 2 halt aber nur so 5 bis 10 sehr brokene Karten hatte, werden die halt überall reingestopft, wo es geht. Ja. Die drei meistgespielten Kreaturen im aktuellen Legacy-Format sind Modern Horizons 2 Kreaturen. Und Modern Horizons 2 ist noch nicht so lange draußen.
Das ist halt wirklich so ein Punkt, der fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich jetzt auch gerade jeden neuen Standard-Set-Release irgendwie sehe. Es gibt natürlich auch immer YouTube-Content-Creator, die dann Top-Decks oder Top-Karten vorstellen, so wie ja auch mit unseren Top-Previews und so weiter. Mhm. Und es wird immer wieder darüber geredet, dass in Standard-Sets ja potenziell auch noch 5 bis 10 Karten Modern-Play sehen könnten. Ich sehe das mittlerweile kaum noch, weil eben dieser riesige Einfluss von Modern Horizons auf Modern und eben Legacy und auch Vintage im weitesten Sinne zeigt einfach, dass Wizards of the Coast momentan halt eine ganz klare Geschichte fährt, wo sie halt auf der einen Seite sagen, okay, wir haben hier Standard, das bedient Standard, Historic, vielleicht Historic, weiß ich gar nicht, wen interessiert schon Historic, und halt eben Pioneer und dann eben Eternal Sets wie Modern Horizons, die halt eben Modern, Legacy und Vintage aufmischen, und das sind dann so die zwei rotierenden Magic-Formate, wo sich halt dann nur noch darum geht, dreht. Und in Modern kann man ja fast sagen, die beliebtesten Decks sind die, wo die meisten Modern Horizons 2 Karten drin sind, und es tut mir ein bisschen leid, dass es halt in Legacy ebenso zu sein scheint, dass die Karten halt nicht nur in Modern stark genug sind, sondern eben 4 Ragavans und 4 Murktide Regions eben auch alle Kreaturen sind, die du in einem Izzet Delver Deck brauchst. So, da ist nicht mal ein Delver drin mittlerweile. Also, das ist halt wirklich eine sehr schwierige Sache. Und wir haben halt eben schon die Ankündigung bekommen, weil eben diese Situation in Legacy schon sehr lang kritisiert wird, dass es vor dem Eternal Weekend keine Bannings mehr geben wird. Da haben viele Leute ein bisschen drauf gehofft, dass man eben sagt, okay, man will das Format noch ein bisschen aufhübschen, man will halt so ein bisschen sagen, hey, wir machen jetzt noch mal hier, okay, wir machen jetzt noch mal alles offen und sagen, okay, fürs Eternal Weekend bannen wir jetzt erstmal ein paar Karten, aber nein, das wird es nicht sein. Wäre das was du dir gewünscht hättest, oder sagst du, okay, auch für dich als Langzeit-Legacy-Spieler ist es okay, wenn sie eventuell irgendwann mal was bannen?
Nee, tatsächlich ist es einfach das Problem, dass ich glaube, Wizards selber gar nicht sich, gut, das wissen wir ja, nicht mit den Formaten auseinandersetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass sie einfach hingehen werden und werden sich anschauen, so, ey, das war das Eternal Weekend. 50% der Spieler oder 80% der Spieler haben sich mit Forests angemeldet. Von den anderen 20% der Spielern nehmen wir einfach mal so die Top 4 Karten, die gespielt wurden, und sägen die weg, die nicht Brainstorm oder Force of Will sind. Aktuell gehe ich davon aus, dass genau das passieren wird. Weil sie sich nicht genug mit dem Format auseinandersetzen, um zu sehen, dass das Problem des Formats sehr tief sitzt und in Karten, die fest im Format verankert sind, welche sie jetzt aktuell am Rausbrechen sind. Aber sie können ja jetzt auch nicht Modern Horizons 2 Karten ohne Ende bannen. Und dann hängen die Modern-Leute mit so großen Augen da und denken sich, wir wollen auch.
Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen, ich habe halt eine Situation, die ich mal so ein bisschen mit nachgelesen habe bei vielen Leuten, ist halt so dieses, dass so immer mehr und mehr so die Schuldigen nicht bei neuen Karten gesucht werden, sondern bei alten Karten. Sprich, eben die Brainstorms, die Ponders, die Force of Wills.
Five Days.
Genau, Five Days. Das sind alles so Karten, die sind in diesen Decks sehr stark einfach präsent. Und ich habe das Gefühl, dass Brainstorm, es ist eine ikonische Karte für Magic the Gathering, jedes blaue Deck in Commander und halt eben Legacy spielt es, oder in jedem Format, wo man es spielen kann, wird es halt gespielt. Glaubst du, Aber jetzt gerade, wenn wir immer wieder sehen, quasi neue Is-It-Varianten kommen in die Top-Listen, dominieren das Meta. Und irgendwann werden halt die neuen Karten gebannt. Glaubst du, es wäre so langsam Zeit, sich auch ein Legacy von Brainstorm zu verabschieden? Oder glaubst du, dass das nicht passieren wird?
Ich glaube nicht, dass Brainstorm gehen wird. Brainstorm, Ponder, diese ganzen Cantrips machen das Format aus und machen das Format zu dem, was es ist. Ich glaube, es ist relevanter, wenn man ein bisschen was an den Free Spells cuttet. Weil ähnlich wie in Modern haben wir jetzt einfach im Legacy mittlerweile das Problem, dass wir zu viele Free Spells haben. Generell diese Obsession von Wizards, Free Spells und Eternal-Formaten, weil theoretisch ist Modern ja auch ein Eternal-Format,
ja.
Ist gruselig und ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo man ansetzen müsste.
Genau, also mit Free Spells meinst du halt sowas wie Force of Will, Force of Negation, Endurance.
Oder auch die Elemental, die neuen zum Beispiel.
Genau, genau. Das ist halt auch so ein Ding, ja, du hast ja recht, das sind halt immer so diese 5-Mana-Spells, die ja dann auch von den Mana-Kosten zum Beispiel auch sowas wie ja, Fatal Push einfach eben umgehen, die sich dann halt irgendwie reinschieben lassen. Also, ne, das ist halt dann auch wieder so ein ganz großes Problem. Und ja, also du würdest momentan halt mehr so die Free-Spells auf dem Chopping-Block sehen bei Legacy als die Evergreens sozusagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Oder halt die Newcomer. Also gerade immer noch der Affe. Der Affe ist im Legacy einfach nicht haltbar. Wenn man es grob sehen möchte, könnte man auch sowas wie Ursas Saga gehen lassen.
Ja.
Oder eben mein All-Time-Favorite-Hate-Piece, Uro kann einfach aus jedem Format gehen. Ihr könnt ihn Commander behalten, bitte woanders überall raus mehr mit.
Ja.
Aber das sind so die drei Sachen, die halt ein bisschen auf der Kippe stehen. Und dabei sehe ich Ursas Saga noch am wenigsten.
Ja. Ist eigentlich Oko noch legal in Legacy?
Nein, Oko ist länger illegal, jetzt schon, zum Glück.
Ja.
Und ist mit Astrolab gegangen.
Ah ja, stimmt, okay. Ja, das war so ein Punkt, wo ich noch gerade überlegt habe, weil Uro. Ich glaube, das ist so der Schneidepunkt, weil man es ja auch sehr lange noch in den normalen Formaten hat legal gelassen, weil man es einfach nicht so direkt assoziiert wie mit Oko, dass diese eine Karte sowas Krasses dominiert, aber sie tut's natürlich. Also
ja.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, zum einen, wie beliebt das Eternal Weekend sein wird, und zum anderen halt, ob sich halt wirklich was in Legacy ändert. Das passiert ja nicht so häufig tatsächlich, weil es natürlich schon ein bisschen dieses, da passiert der Powerful Stuff. Das ist das Format, wenn du verrückten Shit spielen willst und auch mit den originalen Duels spielen willst und so weiter und so fort. Also, ich bin mal wirklich gespannt, ob sich da was tut. Und vielleicht sogar, ob sich da was noch vor Modern tut, weil in Modern sehe ich da auch so ein paar Baustellen, die mal angepasst werden müssen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich denke, dass es sich vorher tun wird, weil gerade diese Events im Eternal-Sachen sind ja sehr beliebt.
Ja.
Wir können uns Bologna 2019 angucken, natürlich mit einem weinenden Auge, aber wir können uns angucken, es war der größte europäische Grand Prix, weil es ein Legacy Grand Prix war.
Ja.
Nicht, weil er Bologna war. Da sind Leute von keine Ahnung woher überall hingefahren. Selbst wir sind quer über die Alpen mit einem Zug 12 Stunden Zugfahrt gefahren. Nur um nach Bologna vom Grand Prix für Legacy zu kommen.
Ja.
Und ich glaube, diese Eternal Weekends sind auch viel in dieser Richtung. Wenn das Format aktuell nicht so unbeliebt wäre, dass Leute anfangen, Forest zu spielen.
Genau, genau. Das war nämlich auch noch eine, wo die letzten Events im Legacy, ähnlich wie bei dem Pauper-Boykott, den wir auch schon vor längerer Zeit besprochen haben, haben Legacy-Spiele angefangen, leider nur teilweise und nicht so flächendeckend wie bei vorigen Events, eben 60 Länderdecks einfach anzumelden, einfach als Protest, dass man sagt, ja, wir mögen Legacy, nein, wir finden den Status gerade sehr, sehr schlecht und wir wollen, dass sich was ändert.
Und in Pioneer war halt dieses sehr interessant, dass die Leute gegen diese Decks dann aufgegeben haben, weil sie gemerkt haben, oh, die tun gerade was für mein Spiel, für mein, dass die Leute halt sagen so, was spielt der da für ein Kram? Der spielt einfach nur Forest, ja, dann nehme ich halt den Freewin mit. Ohne zu sehen, dass wenn die komplette Top 8 Liste, die Wizard of the Coast, auf ihrer eigenen Seite posten muss, weil es die Top 8 Decks sind aus der letzten Woche, alles nur Forest beinhalten, dass für die das halt peinlich ist und das der Grund ist, warum man da darüber Druck aufbauen kann.
Ja, definitiv. Ja, das fehlt halt eben bei Legacy noch. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja dann doch bald Änderungen. Vielleicht kommt dann irgendwie zum Dezember als Weihnachtsgeschenk für sämtliche Eternal-Formate noch mal eine neue Banliste oder sowas. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen, was sie dann ändern wollen. Aber eben noch mal zusammengefasst, Für alle Leute, die sich für Legacy und Vintage interessieren, das Legacy-Event findet dieses Wochenende vom 19.11. bis zum 21.11. statt. Vintage vom 26.11. bis zum 28.11. Ihr könnt euch über Magic Online anmelden. Das Ganze tut ihr dann mit dem 25-Euro Token. Es gibt tolle Preise im Sinne von, es gibt, ich glaube, Gemälde von verschiedenen Staples, von Wasteland und von anderen Geschichten zu gewinnen. In riesig, genau. Natürlich auch Ingame-Preise, also sprich, ihr könnt da Karten gewinnen, ihr könnt da Ingame Gems und Treasure-Chests und so weiter gewinnen. Also da gibt's schon echt was einiges her. Und wie gesagt, ihr braucht die Karten online nicht zu besitzen. Ihr bekommt mit Kauf dieses Tokens All Access für die Zeit des Eternal Weekends, beziehungsweise auch die Woche dazwischen, All Access zu allen Karten im Format. Also ihr könnt auch alternativ davon 25 Euro einfach ausgeben, ein bisschen Legacy für euch erkunden im Free Matchup, einfach mal gucken, wie's, ob es was für euch ist. Und ja, das soweit zum Eternal Weekend. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter in Richtung Secret Lair Drops, denn wir haben mal wieder eine lange Liste an News bekommen. Zum einen eine Karte oder ein Drop, wo ich habe das auf Twitter gesehen und ich konnte es null einordnen. Es gibt auch keine offiziellen Artikel dazu auf Wizards of the Coast. Und ich habe gehört, du hast so ein bisschen recherchiert. Und zwar geht es um das MSCHF Cross Magic the Gathering Secret Lair Drop. Also erstmal, was ist denn dieses MSCHF und wie spricht man es eigentlich aus?
Es ist im Endeffekt das Mischief.
Okay.
Und dieses Mischief-Kollektiv ist eine Gruppe an Verkäufern, die, wie haben sie selbst geschrieben, Weird Art Stuff verkaufen, und zwar in Flash Sales. Das Ganze läuft dann über eine Webseite und eine App ab, wo man dann auf einmal eine Nachricht bekommt, so, du darfst jetzt kaufen, wenn du möchtest, und dann kannst du das kaufen und darauf bieten oder je nachdem, was es ist, dann auf der App, und dann musst du auf diese Seite, und es ist eine weirde Seite. Es ist eine wirklich seltsame Seite, wenn man da einfach drauf geht. Und es ist wirklich eine interessante Art und Weise, damit umzugehen, wie auch immer Wizards mit diesem Art Kollektiv, Art-Cell Kollektiv zusammengekommen ist. Ich habe keine Ahnung, aber die Karten sind ähnlich weird wie die Webseite und das hat mich schon hart verwirrt. Die Artworks sind wirklich, wirklich seltsam.
Genau, also die Karten, die in dieser Drop drin sind, also erstmal, wie haben wir es mitbekommen? Ich glaube, manche Influencer haben es schon vorher bekommen, richtig?
Genau, manche und Influencer haben das Ding schon, andere kriegen es geschickt, andere Influencer, die nichts mit Magic zu tun haben, haben es auch bekommen. Und ein Wizards-Mitarbeiter hat selber dann gesagt, oh, voll cool, guckt mal hier, was wir gemacht haben. Weil die Box ist halt noch so auffällig, weil die Box ist halt rot.
Ja.
Im Vergleich zu den normalen Secret Lair, die halt schwarz ist. Und dann gab es noch Leute, die dann geclaimt haben, dass sie das irgendwie auf der App kaufen konnten. Und dann gab es andere, die gesagt haben, ja, nee, das kommt jetzt demnächst im Secret Lair Shop. Und es ist super weird.
Genau, und vor allen Dingen, also die Karten, die da drin sind, das sind halt, also wenn es eine Secret Lair Drop ist, die man kaufen kann, ist das schon ein Banger allein von den Karten, die drin sind. Wir haben eine Blood Moon, ein Grim Tutor, ein Swords to Plowshare, ein Cut to Ribbons und ein Planes, was erstmal eine weirde Wahl von Karten sind, vor allen Dingen, wenn man sich die Artworks dazu tut. Also ich glaube, das Planes, das sieht noch mal speziell aus, oder?
Also tatsächlich ist es so, dass alle Artworks auf diesen Karten über verkauften weirden Art von der Seite eine Adaption davon sind. Also die Artworks auf den Karten sind Artworks in einer abgewandelten Form von Artworks, die auf dieser Seite bzw. dieser App verkauft wurden.
Okay.
Das ist super weird, weil halt einfach Künstler hingegangen sind und haben gesagt, hier ist dieses Artwork von mir oder von anderen Künstlern. Das mache ich jetzt nach oder ändere es und dann tun wir es auf die Magic-Karte. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich weird. Und dafür gibt es auch auf Reddit tatsächlich einen Proof, wo dann die Karten nebeneinander mit den Artworks gesetzt wurden. Sehr interessant. Und dann hast du halt diese Planes. Über diese Planes redet das komplette Internet. Weil sie ist so fotorealistisch.
Ja.
Dass es schon erschreckend ist für eine Magic-Sache. Okay. Aber so fotorealistisch. Und dann ist das ein Golfloch. Also ich kann mir viel als irgendwie coole Planes oder so vorstellen, aber ein Golfloch.
Ja, vor allen Dingen, ich sehe auch gerade, diese Secret Lair Drop hat anscheinend auch noch eine Secret-Karte, die noch mal dieses Golf Ding, diese Golfkarte ist, wo man aber die Folie abziehen kann und dahinter ist dann eine andere Karte, eine, die für ein farbloses tappt und für, ich glaube, für Rot und Weiß. Und es ist so, was wollt ihr uns hier gerade verkaufen? Ja. Wird uns gerade was verkauft? Ist das nur ein Hype-Stück? Ist das nur ein Promo-Ding? Was ist das? Und es gibt halt, wie gesagt, noch keinen Artikel von Wizards of the Coast. Es ist auch noch nicht im Shop verfügbar. Mischief ist halt eben dieses Kollektiv, was irgendwie bekannt dafür ist. So, in meinem Kopf verbinde ich das auch immer automatisch mit so Supreme-Sachen. Mit dieser lächerlichen Marke, die irgendwie auch ein Brecheisen verkauft hat für 500 Euro oder so.
Auch, ja.
Wo ich denke, was zum Teufel geht hier gerade ab? Also es ist für mich als jemand, der das jetzt nicht so super krass on board quasi verfolgt hat, sondern ich habe es halt nur so ein bisschen nebenbei so verfolgt, ist es halt einfach sehr, sehr komisch. Also, ja. Keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, ob es da halt noch irgendwas gibt, wo man sagt, okay, da wird es jetzt noch mal eine große Ankündigung geben oder jetzt ist eine Aufklärung dabei und jetzt kann man es offiziell bestellen, weil das war ja auch immer so ein Ding von Secret Lair Drops, dass jeder, der eine haben wollte, für einen begrenzten Zeitraum Zugriff drauf kriegt. Jetzt sagst du, dass halt Mischief halt nur bekannt ist für diese Superlimitierung, für diese ultra anderen Karten und ultra anderen Sachen, die sie halt da verkaufen. Mhm. Heißt das dann, dass es halt nur für Mischief-Sammler ist? Oder, weil die Drop an sich hätte ich schon gerne. Also es ist schon sowas, wo ich denke, ja, das ist eine coole Drop. Also ich verstehe halt dieses Konzept einfach überhaupt nicht. Und das absolut ist nicht. Sehr, sehr komisch einfach. Also
sehr, sehr komisch. Es spricht halt wahrscheinlich Sammler an.
Ja.
In irgendeiner Art und Weise. Und da kommen wir auch zur nächsten News. Sammler ist auch das, was Wizards of the Coast praktisch ja auch mit Secret Lair anscheinend aktuell versucht zu erreichen. Sammler ja, und ja. Gamer. Weil mit Sammlern meine ich jetzt, das wahrscheinlich auch schon alle gehört haben, in dem aktuellen Secret Lair Superdrop, der aktuell ausgeliefert wird, also mit Mark Poole, den Phyrexian Praetor und so weiter und so fort, gibt es 100 Viscar Seer
ja,
in Spiegelschrift. Das heißt, die Karte ist, wie wenn ihr den Spiegel daneben hält, in voll, mit einer Nummerierung. Das bedeutet, es gibt nicht 100, sondern ihr habt dann die Nummer 1 von 100 oder die Nummer 69 von 100 oder die Nummer 100 von 100. Und ja, das ist auch sowas, wo Leute sagen, wow, what, was? Haben wir jetzt den ersten Teil von limitierten Karten auf eine gewisse Anzahl mit irgendwelchen Nummerierungen? Und wir hatten ja damals schon darüber geredet, über gewisse Tokens, die eine einmalige Karte darstellen. Ja. Und ist das jetzt der erste Schritt dazu?
Ey, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also dieser Print, das ist auch was einfach auf Reddit aufgetaucht ist, als eine Special-Karte in einer Secret Lair Drop. Genau. Und es ist halt, wenn du es dir anguckst, wirkt es halt wie ein Missprint. Also es wirkt halt wirklich, als ob es halt falsch rum drauf ist, aber gleichzeitig diese goldene Nummerierung von, ich glaube, es war Nummer 77 von 100, mit über Zeit sind jetzt mehr und mehr davon irgendwie aufgetaucht und es scheint wirklich nur diese 100 zu geben. Aber es ist halt, also komisch ist halt wirklich das Mindeste, wie man es beschreiben kann. Und es ist zum einen ein Visayasir, was, glaube ich, halt eine Kammen von, keine Ahnung, Innistrad oder was auch immer ist.
Ankam, ist auf jeden Fall eine gute Karte, die im Commander gespielt wird.
Ja, aber es ist halt so.
Warum der da drin ist?
Vor allen Dingen, warum ist sie denn auch geflippt? Also, man kann sie ja nicht mal ordentlich lesen. Und es ist so, keine Ahnung, also gut, das wäre ja sogar noch egal im Sinne von Secret Lair Drops, da kann man sowieso die Hälfte der Karte nicht lesen. Aber es ist halt so komisch. Es ist halt noch nicht mal so, wo ich denke, ah, okay, clevere Idee, ich verstehe komplett den Marketing-Gag dahinter. Sondern es ist halt einfach, wo du dir anguckst und denkst so, was? Was wollt ihr jetzt gerade damit? Also, ich werde jetzt nicht losziehen und mir für 600 Euro eine Visier-Seer, nur weil sie genumbered ist, kaufen. Wenn ich für 2 Cent oder 20 Cent oder 1 Euro oder 2 Euro halt mir die normale Karte kaufen kann. Und ich kann sie sogar noch besser lesen. Also, ach, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen überfragt, was das angeht, wenn ich mal ehrlich bin.
Ich muss sagen, ich feiere es hart.
Echt?
Aus einem ganz einfachen Grund. Ich liebe solche Gimmicks, dass du in einem Booster zum Beispiel eine Expedition aufmachen kannst, fand ich großartig. In einem Secret Lair deinen kompletten Drop dreifach und doppelt bezahlt zu haben oder vierfach oder fünffach, weil du die Nummer 1 von 100 kriegst. Random, einfach so obendrauf. Finde ich großartig. Für mich ist das keine Einschränkung, so nach dem Motto, oh, ich will den haben, ich muss den jetzt kaufen oder sonst was. Nein, wenn ich den haben will, dann kann ich mir den für 2 Cent kaufen.
Ja.
Wenn ich aber ein Produkt kaufe, wo dann halt so eine Sonderheit drin ist, so ein Special-Ding, dann kann ich mich wieder freuen. Das ist halt nicht dieses, ja, okay, ich mache jetzt einen Booster auf, habe einen voll Special Art Planeswalker da drin mit Extended Artwork und allem drum und dran, der kostet 2 €. Sondern das ist wieder die gute alte Zeit, wo man halt einen Booster aufmacht und einen Chromox rauszieht in einem goldenen Glitzer-Foiling und der Geld wert ist.
Ja.
Also da, ich liebe diese Expedition-Karten und das hier ist Expedition-Karten auf großem Niveau.
Ja, aber also ich meine, glaubst du wirklich, dass die so teuer werden? Weil es ist ja einfach, also es ist ja wirklich so, dass das, wie soll ich sagen, dass das langweiligste und die unkreativste Art, eine rare Karte zu schaffen,
ja,
wie es halt gibt. Also du nimmst halt eine Evergreen Sacrifice Karte oder ein Sacrifice Outlet, flippst halt, das ist ja kein neues Artwork, das ist ja keine neue Karte. Das ist halt, man könnte sich darüber unterhalten, ob sie überhaupt playable ist, sozusagen in dem Zustand. So. Und packst es halt, ohne es zu kommentieren, einfach in irgendwelche Produkte mit rein und die Leute fangen dann an, das ist halt, also, keine Ahnung, ich finde es halt so, wie soll ich sagen, anteillos.
Es ist lazy, es ist absolut, nicht langweilig, sondern faul, meiner Meinung nach.
Ja.
Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, und das ist wirklich was, wo nicht nur ein Sammler, sondern auch, glaube ich, jeder Magic-Spieler sich relaten könnte. Stell dir mal vor, du sammelst die von 1 bis 100 und kannst dann einfach jegliche Karte, die jemals davon gedruckt wurde, nummeriert von 1 bis 100 bei dir an die Wand hängen.
Ja, aber das, ich meine, ist schon, das ist so cool.
Das wäre schon gut. Nicht, dass wir das jemals erreichen würden, aber ja, das wäre schon cool.
Ja, aber es ist so, keine Ahnung, es ist halt so aus dem, es ist halt so, dafür ist es halt ausgelegt und das ist so der, also irgendjemand super dumm reiches wird's wahrscheinlich machen, dass dieser Viserys hier, dass er alle 100 oder auch nur 50 davon hat. Und er kann sich davon freuen, dass er 50 spiegelverkehrte Viserys hier hat. Ja. Aber mich als Magic-Spieler wird das halt nicht von den Socken hauen. Ich würde das halt, wenn jemand diese Karte spielen würde, würde ich sagen, okay, krass, jetzt habe ich sie mal gesehen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, wow, das ist ein Sammlerstück, das ist prestigeträchtig, wie ein, keine Ahnung, Black Lotus oder die originalen Duel Lands, wo du sagst, wow, krass, das ist eine antike Karte, also antike, in Anführungszeichen, eine sehr alte Karte. Und die jetzt mal hier zu sehen, krass, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist halt
aber wenn du die aufmachen würdest, aus dem Secret Lair, das ist einfach dieses, du machst das Ding auf und auf einmal hast du da so einen Bonus, so einen richtig coolen Bonus mit drin.
Ja.
Also, das finde ich halt schon cool. Ich mag die Idee. Okay. Sie ist lazy gemacht, ohne Ende, gebe ich dir absolut recht, dass da wesentlich mehr gemacht wird. Aber lieber lazy gemacht als gar nicht.
Ja, da hast du schon wahrscheinlich recht, aber ich muss, also ich verstehe es nicht. Das ist der Punkt. So, weißt du, es ist halt, es ist so ein bisschen wie Sneaker-Releases von Super Sammel-Sneaker, so, wo ich denke, ja, ich verstehe, dass das so ein Sammelaspekt ist und dass die Leute so stark limitierte Sachen sammeln wollen und sich bei dich aufbewahren, wieder teuer verkaufen und so weiter. Aber ähnlich wie bei diesen Sneaker-Releases denke ich doch, ja, aber ich krieg doch Turnschuhe jederzeit im Deichmann oder so, weißt du? Dass man halt eben, also klar sind die limitiert in dieser Farbgebung, aber wenn man davon absieht, hat es ja nichts Spezielles. Es ist ja immer noch ein Turnschuh, weißt du, was ich meine? Und das ist halt immer noch ein Viserys
hier. Aber du würdest den Turnschuh geschenkt bekommen, obendrauf, auf irgendeine random Bestellung aus einem Turnschuh aus dem Laden.
Ja, okay. Das muss ich sagen, okay, das ist dann wieder was Besonderes.
Wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst uns das mal in den Kommentaren wissen, lasst uns das auf Discord wissen oder sonst wo. Es ist ein super interessantes Thema, was sehr polarisiert. Bleibt freundlich, bitte, bleibt freundlich. Aber
ja,
es
definitiv.
Ist ein super interessantes Thema. Und dementsprechend habe ich da auch, glaube ich, heute, wenn das Video rauskommt, auch komplett noch mal drüber geredet, tatsächlich.
Ja,
ich bin gespannt. Nur eine Thematik über den Blackie, also über den Secret Layer.
Genau, also schaut auf jeden Fall da auch auf den Kanal von MTG Blackset vorbei, also auf Max' Kanal, und schaut euch das Video auch auf jeden Fall an. Übrigens, gerade kurz Nachsatz zu dem Mischief Secret Layer. Es soll wohl möglich sein, am Sonntag, dem 20. November, diese Mischief Secret Layer zu kaufen über die Mischief App. Das hat Ed Zabakus, eine Influencerin, die ein solches ein solches Secret Airdrop bekommen hat und dafür Promo gemacht hat, hat das wohl getwittert. Ich weiß nicht, es ist noch nicht Wizards bestätigt oder so, aber haltet, wenn ihr Interesse daran habt, auf der Mischief-Seite, auf der Mischief-App, was auch immer, Ausschau nach eben der Secret Airdrop, wenn ihr euch daran interessiert. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende von den Secret Airdrop-News, denn was wurde denn darüber hinaus noch angekündigt?
Darüber hinaus fusionieren meine zwei Lieblingsfranchises. Und zwar habe ich vor elendig langer Zeit angefangen, Magic zu spielen. Und gar nicht so lange danach habe ich angefangen, League of Legends zu spielen. League of Legends ist ein Spiel, was über den PC hauptsächlich gespielt wird. Eins der ersten MOBAs. Und ja, die Leute hassen es, dieses Spiel. Und Leute verstehen es nicht, wenn sie zugucken. Aber sie haben etwas geschafft, binnen Wochen aufzuziehen, wovon Wizards seit Jahren redet. Und zwar haben sie eine sehr, sehr gute Netflix-Serie aufgezogen, die einen Bruchteil der Story erzählt. Weil alles, worum es sich in Arcane Rising dreht, ist ein mini kleinster Bruchteil eines einzelnen Charakters in diesem riesigen Universum. Und die ist auch steil gegangen bis zum geht nicht mehr. Es gibt sogar aus diesem Spiel mittlerweile in Fortnite einen Skin.
Natürlich.
Also wirklich, das ist, wo ich mir denke, so, what? Und dieses Spiel und Wizards bauen jetzt ein Secret Lair, und zwar sehr, sehr kurzfristig, ein Secret Lair zusammen.
Ja.
Für einen Super Drop. Weil ihr wisst schon, wir haben jetzt erst den Super Drop ausgeliefert bekommen. Jetzt müssen wir den Hyper Mega Triple Super Drop haben, weil wir haben ja schon wieder Weihnachten.
Genau, es wird das neue Super Drop kommen. Es wird wohl gemutmaßt am 29. November bis 23. Dezember wird die kaufbar sein. Also schön über die Weihnachtsfeiertage. Wenn ihr da noch ein bisschen Geld loswerden wollt, könnt ihr das gerne tun. Hast du schon die Karten gesehen, die in dieser Secret Lair Drop drin sein werden? Denn ich habe gerade einen Artikel gefunden, das gerade auf Reddit, also zum Zeitpunkt jetzt gerade, habe ich gerade den Reddit-Artikel gesehen. Und es sind folgende Karten drin in diesem Set. Zum einen eine Version von Path to Exile. Einfach die ein Reprint von Path to Exile mit eben Flavortext aus der Serie. Dann Counterflux, was glaube ich auch ein Reprint ist. Also drei Mana, this spell can't be countered, counter-target spell you don't control und Overload für vier Mana. Dann ein Thren Dynamo, aber in der Godzilla-Style umbenannt. Das heißt, in dieser Version heißt es The Hex Core, also vier Mana für Tappen, add drei generische Mana. Und wie gesagt, es hat halt eben diesen Untertitel, wie ihr das schon bei den Godzilla oder bei den Dracula-Karten kennt. Da steht dann nochmal der Magic-Name drauf und das ist eben Thren Dynamo. Und im selben Stil ist es Unstable Harmonics. Das ist auch das Artwork, was wir in dem Tweet gesehen haben von Wizards of the Coast. Das stellt sich heraus, ist eine Heuristic Study. Eine 3-Mana-Enchantment, whenever an opponent casts a spell, you may draw a card unless that player pays one. Ein Commander Super Staple könnte man meinen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das aktuell ist.
Teuer.
Aber dann, also ich finde, jetzt wo ich die Karten auch gesehen habe, ist die Secret Lair allein vom Kartenwert, zumindest was jetzt gerade mein Bauchgefühl angeht, ist es schon wert. Also wir haben hier halt eben eine Heuristic Study, eine Thren Dynamo, kann man sich drüber diskutieren, ob man die noch spielt in Commander. Counterflux im Izzet Deck kann man schon gut spielen. Oder eben Path to Exile, in Evergreen in vielen Formaten, wo sie eben legal ist. Was hast du zu der Kartenauswahl? Überrascht dich das oder bist du positiv beeindruckt? Hättest du mehr erwartet?
Ich bin sehr positiv überrascht. Ich muss die Artworks sehen, weil alles, was du mir an Artworks gesagt hast, klingt für mich nicht nach dem, was ich erwartet habe oder was ich gerne hätte. weil das klingt so nach generischen Settings aus der Serie. Und ich hätte gerne Jinx, Braum, Charaktere da draus. Also Braum ist nicht drin, sondern Jace. Aber ich hätte gerne Charaktere da draus. Ich hätte gerne so das, was sie mit Walking Dead gemacht haben, jetzt mit LOL, das fände ich cool. Also nicht dieses ganze Exklusivgedöns, aber halt dieses Skin drüberziehen oder auch mit den Kiddies, mit den Godzillas, was nicht alles. Und auch den Draculas, einzelne Charaktere. Ich möchte keine Szenen aus der Serie haben, die zugegebenermaßen ganz gut ist, aber ich will die Charaktere, egal, lassen wir das. Die Kartenauswahl finde ich großartig, weil, wir haben ewig keinen Reprint von Heuristic Study gehabt und die wird einfach in jedem blauen Commander-Deck gespielt. Und Path to Exile sowieso, also das sind gute Karten, also macht mir aktuell ein bisschen Angst vom Preis, weil normalerweise orientieren die sich ja relativ nah am Marktpreis. Und wenn ich das grob überschlagen habe, sind wir da bei knapp 50 €.
Das kann gut sein, ja. Also, wie gesagt, das ist so ungefähr beim Preis, wenn ich diesen, ich gucke es gerade bei dem GameSpot-Artikel, und der sagt, Non-Foil wird $30 kosten und Foil $40. Oh. Und genau, sie basieren halt auf Locations und Key Moments from Arcane, like Piltover, The Undercity and more. Und ich kenne natürlich, ich kann gar nichts. Ich habe mit League of Legends keine Berührungspunkte. League of Legends, das Einzige, was ich davon gespielt habe, ist halt eben Dota 1 damals als Warcraft 3 Mod. Mhm. Und viel mehr eigentlich auch nicht. Und deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Ich glaube tatsächlich am ehesten, was so ein bisschen diese League of Legends Geschichte ausspricht im Artwork, ist, glaube ich, wirklich der Hexcore, also Thrun Dynamo, weil eben da ich die Runen erkenne, ironischerweise aus Legends of Runeterra. Was ja quasi so das TCG oder der Magic Arena Konkurrent von League of Legends eben ist, von Riot Games.
Was ich krass finde.
Ja, es ist irgendwie weird. Es ist halt so ein bisschen nicht so weit weg von Secret Lair Drop Yu-Gi-Oh! So gefühlt, zumindest, weil es halt irgendwie so eine Überschneidung da gibt. Aber hey, also wenn du dich als Fan drüber freust, wenn du dich an den Artworks erfreust, und das ist halt nur Reprints, das sind keine neuen Karten, und selbst die würden ja im in the list reprinted werden. Also top. Ja. Also
das ich auf jeden da Fall. Ich muss halt leider sagen, ich will keine Gegner haben. Ich will Charaktere haben. League of Legends spiele ich mit Champions und nicht mit Gegnern. Das ist für mich ein harter Bummer tatsächlich.
Ja.
Weil ich echt sagen muss, ich hätte so gern einfach die Charaktere da draus gehabt. Und ich kenne mindestens eine Person, wo ich einfach easy peasy dann hätte sagen können, hier, jetzt kannst du auch mit Magic anfangen. Und das wäre ja großartig gewesen.
Ja, also es gibt ja wahrscheinlich auch wieder eine Secret-Karte. Und wenn das jetzt nicht gerade eine spiegelverkehrte Viserys hier ist, könnte es ja sein, dass es da vielleicht eine Planeswalker-Skin von irgendwie einem Charakter sein. Ja,
es ist wieder so ein Secret Lair, was Blackie vielleicht kaufen muss.
Ja, aber hey, das freut mich doch, dass du dann was gefunden hast, was dich auf jeden Fall begeistert. Und das halt ist, hat bei mir noch keine Secret Lair wirklich geschafft. Aber ja, so viel erstmal zu den Secret Lair-News. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, wir sind fast schon bei anderthalb Stunden.
Oh ja.
Es tut mir wirklich leid, dass Ask Us Anything schon wieder verschoben werden muss. Aber wir kriegen es noch hin, das ein bisschen nachzuholen. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schreckt sie uns im Discord unter Ask Us Anything. Dort notieren wir uns sie dann. Und wenn wir sie beantwortet haben, geben wir den ganz Daumen nach oben. Und dann könnt ihr das in der nächsten Folge auf jeden Fall eure Frage noch hören.
Vielleicht können wir nächste Woche ja mit Thematiken und einer längeren Folge, wenn wir vielleicht ja auch nicht nur zu zweit sind.
Vielleicht. Also lasst auf jeden Fall da die Ohren offen. Und ja, wir werden auf jeden Fall wieder zu Ask Us Anything kommen, wenn es eben die Zeit erlaubt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann gebt uns doch gerne ein Like, abonniert uns, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Dasselbe natürlich auf Spotify, Apple Podcast. Eine positive Bewertung motiviert uns auch immer weiter, daran zu gehen. Und auch eben da könnt ihr eben folgen oder auf jedem Podcatcher, den es eben gibt, wo ihr bewerten könnt, wo ihr folgen könnt. Sehr gerne könnt ihr das tun. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, kommt auf Twitter, kommt auf Instagram, kommt vor allen Dingen in Discord an dem Gamery/Radio Ravnica Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie zu Patreon, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, patreon.com/Gamery. So landet ihr in jeder Endscreen-Karte von jedem YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Als auch bekommt ihr den Podcast in Videolänge, also in Videoform, in voller Länge zur Verfügung gestellt, ein paar Tage vor dem Rest der Zuhörerschaft. Und ja, dementsprechend wollen wir auch den Goldunterstützern an dieser Stelle danken. Das sind Buster Madison, EasyReader24 und General Götterspeise. Vielen, vielen Dank für euren mittlerweile monatelangen Support von diesem Podcast. Ja. Und es ist immer wieder ein netter Motivationsboost eben zu sehen. Wie bei Patreon halt immer mehr Leute auch dazukommen und sich das Leute halt eben anschauen. Und vielen, vielen Dank eben an euch, aber auch an dich, Marc, dass du diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit vielleicht einem Spezialgast. Aber lasst euch überraschen. Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.